In diesem Video teile ich dir meine 10 Learnings aus dem Jahr 2023 mit. Im letzten Jahr sind wir von 10 auf 20 Mitarbeiter gewachsen und es sind Dinge auf uns zugekommen und auf mich als Unternehmer zugekommen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und das ist Part 1 des Videos, sonst wäre das Video etwas zu lang geworden. Lass uns starten. Erstes Learning. Culture erst ab 10 Mitarbeitern wird das so richtig relevant. Das führt mich zu dem Punkt, diese Remote-Debatte. Sollte, wenn du auf LinkedIn gehst, gefühlt jeder Remote. Wenn du auf anderen Kanälen bist, sagt jeder Remote, solltest du auf keinen Fall machen. Das ist überhaupt nicht gut. Wie stehe ich dazu? Wenn man alte Videos schaut, prahle ich teilweise damit, dass wir als Remote-Team über 200.000 Euro Monatsumsatz gemacht haben und Dinge erreicht haben. Und mittlerweile hat sich meine Meinung geschiftet. Das große Missverständnis ist, dass Leute immer predigen und sagen, es läuft doch super, wir sind remote, ich weiß gar nicht, was alle von nicht remote haben. Bis 10 Mitarbeitende kann remote sehr gut laufen. Ab 10 Mitarbeitenden wird remote immer schwieriger. Ich wüsste nicht, welche Dinge auf mich zugekommen wären, wenn wir bei mehr als 10 Mitarbeitern komplett remote gewesen wären. Das meine ich damit. Warum? Ab 10 Mitarbeitern wird Culture immer wichtiger und Culture kann nur entstehen, wenn mehr als eine Person in einem Raum ist. Dann entsteht Culture. Und es ist nicht immer in einem Meeting, sondern es sind viele Dinge zwischendurch, an der Kaffeemaschine, Sachen, die man mal eben so bespricht, Watercooler-Talks wird es in Silicon Valley auch genannt, Dinge, die so an der Kaffeemaschine oder in der Küche mal aufkommen, über die man sprechen kann. Ein Gefühl für die Energie der Company, die du mitbekommen kannst, die du in keinem Zoom-Meeting mitbekommen kannst, weil die Leute hyped sind, nach dem Meeting sind sie wieder, gar keinen Bock darauf. Und das ist ein extremer Wettbewerbsnachteil. Und ein Beispiel dazu ist, Silicon Valley, Kalifornien, hat seinen ganzen Mitarbeiter während der Pandemie ins Homeoffice geschickt und gesagt, wir sind jetzt komplett remote, ihr könnt alle ins Homeoffice. Das sind die digital erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und teilweise sind diese Mitarbeitenden in andere Staaten gezogen, in den USA, raus aus Kalifornien, weil man dort eine sehr starke Steuer hat. Einige sind nach Texas und sind überall hin verteilt. Und diese Companies, die smartesten Companies der Welt, ringen immer noch damit, die Leute wieder ins Büro zu bekommen. Und das sind Leute, die sehr, sehr smart sind, die sich schon sehr viel mit sowas auseinandergesetzt haben. Warum baut sich Apple einen riesigen Donut hin als Firmengebäude, wo tausende Leute sind, wo sie wollen, dass die Leute im Campus bleiben, dass sie wollen, dass sie dort Mittag essen? Da passiert Culture. Und nein, das ist nicht super relevant, wenn du 3 oder 4 oder 5 Leute bist. Das hatte ich auch mit 3 oder 4 oder 5 Leuten. Jetzt würde ich nicht mehr tauschen wollen. Jetzt willst du natürlich immer noch nach wie vor attraktiv als Arbeitgeber bleiben. Die Mitte, die wir für uns gefunden haben, dass wir bis zu 2 Remote-Tage haben bei uns in der Company. Das heißt, jemand kann bis zu 2 Tage remote arbeiten in der Woche. Und wir haben eine Workation-Option. Wenn jemand sagt, es ist gerade Januar, hier in Hamburg ist es super rau, super matschig, ich möchte gerne nach Kapstadt oder ich möchte gerne woanders hin, kann er bis zu 8 Wochen im Jahr eine Workation machen und von woanders arbeiten. Wir haben letztens in unserer Story gepostet, haben 2 meiner Mitarbeiterinnen haben auf Kap Verden 2 Wochen lang Workation gemacht. Waren wieder voll mit Sonne getankt, sind wieder total motiviert zurückgekommen. Das heißt, das ist Punkt Nummer 1. Culture wird ab 10 Mitarbeitern relevant. Und das ist einmal zu dieser Remote-Debatte. Punkt Nummer 2. Culture ist King. Und da habe ich eine ganz gute Analogie. Wenn deine Culture nicht gegeben ist, und ich rede viel über Culture, weil das sehr relevant geworden ist, von 10 auf 20 Mitarbeiter der Wachstum. Wenn du keine gute Kultur hast, schöpfst du immer unter deinem Potenzial. Weil bei einer guten Kultur ist 1 plus 1 nicht mehr 2, sondern 4, 5, 6, 7. Weil diese Leute sich gegenseitig pushen und Dinge erreichen, die sie als Individuen nicht erreichen würden. Und wenn deine Culture nicht gut ist, dann kann die Energie nicht fließen. Du kannst dir das wie eine Stromleitung vorstellen. Wenn diese Stromleitung Störungen hat, kann nicht die volle Spannung durchfließen, nicht die volle Energie, volle Umsetzungskraft. Und wir hatten das im Sommer, wo unsere Culture off war und ich habe das daran gemerkt, dass ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin, weil ich wusste, da sind so viele Themen, ich war abgefuckt von bestimmten Themen, bestimmte Gerüchte, die im Büro so kursiert sind mit Mitarbeitenden und viele Dinge lagen in der Luft, waren aber unausgesprochen und du hast die Energie direkt gespürt. Du gehst in einen Raum, es wird aufgehört zu reden. Und das ist normal, das wird passieren. Wichtig ist nur, dass man richtig damit umgeht. Es wurde über dritte Person kommuniziert. Die Dinge wurden nicht direkt angesprochen. Und wir haben, nicht nur ich, sondern ich habe wirklich gesagt, hey Leute, ich will diese Dinge ansprechen. Wenn bestimmte Dinge nicht richtig laufen, habt den Mut bitte zu uns zu kommen, zu mir, zu Senior, zu ihrer Führungsperson. Und ich habe die Dinge adressiert, die sich keiner getraut hat zu adressieren. Dazu muss ich auch sagen, es ist immer unfair zu sagen, sie haben sich nicht getraut. Das Machtverhältnis ist ein anderes, bei einer Führungskraft und beim Geschäftsführer. Das Machtverhältnis ist ein anderes. Natürlich bist du mutiger, du sprichst Dinge eher an als ein Mitarbeiter, der bei dir anklopft und sagt, du, das und das und das passt mir nicht. Als wir die Dinge angesprochen und geklärt haben, floss die Energie wieder. Du hast es direkt im Raum gemerkt. Und Ich habe es daran gemerkt, ich bin gerne wieder aus dem Bett und ich bin wieder gerne zur Arbeit gegangen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sorge dafür, gucke, wie sich die Vibes und die Energie anfühlen, weil das geht auf die Produktivität deiner Mitarbeiter, das geht auf Fluktuation, das geht auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und da halt viel Spaß, das zu machen bei einer Remote Culture. Das ist halt auch ein Nachteil. Nächster Punkt. Habe ich dieses Jahr sehr stark gelernt. Hire slow, fire fast. Das klingt wie ein Kalenderspruch, aber wir haben im Sommer, habe ich händeringend nach einem Sales Manager gesucht und ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit ihm und diese Person war sehr eloquent, hat sich sehr gut verkauft und ich war hin und weg. Ich meinte, hey, so und so und so und so. Und diese Person habe ich dann den Mitarbeitenden vorgesetzt und diese Person hat keinen Respekt von den A-Playern bekommen, bis mich die A-Player zur Seite genommen haben und gesagt, hey, das passt nicht zur Culture, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und ich habe es natürlich bei der Person angesprochen, ich wollte geduldig sein, weil ich ein Mensch bin, der sehr zur Ungeduldigkeit neigt und meinte, hey, du solltest dem Sales-Team das zeigen, dass du das vormachst. Und dann sagte die Person, ja, ich habe jetzt einen Kunden abgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, hat mich total gefreut. Es hat sich herausgestellt, long story short, ich will das gar nicht so groß machen, dass die Person mich angelogen hat. Sie hat keinen Kunden abgeschlossen. Ich habe mich vom Sales-Team blamiert. Ich habe die Person zur Seite genommen und meinte, hey, unter diesen Voraussetzungen kannst du hier nicht als Führungskraft arbeiten, wenn du mich anlügst, wenn du die Culture untergräbst mit dieser Lüge, und musste diese Person entlassen. Riesen-Hack-Mack, sehr viel Geld, Zeit und Nerven gekostet. Die Person war 10 Wochen hier, diese ganze Kopfschmerzen, der Rattenschwanz, den das nachgezogen hat, die Unruhe im Team, mehrere 100.000 Euro hat mich das gekostet. Mit der Unruhe, mit dem ganzen Hin und Her, mit meinem Brain. Super teurer Fehler. Was habe ich daraus gelernt? Wie hätte ich das vermeiden können? Durch eine einfache Sache, die ich jetzt mitteile. Mache deine Due Diligence. Ich war so heiß auf den Typen, um ihn einzustellen, dass ich meine Due Diligence nicht gemacht habe. Ich habe eine Sache nicht gemacht. Ich habe zwar nach Referenzpersonen gefragt, aber ich habe die Person nicht erreicht und der Person trotzdem einen Arbeitsvertrag vorgesetzt. Das werde ich so nie wieder machen. Bestehe auf mindestens 2 Referenzinterviews. Minimum, if shit hits the fan, denn gar nichts anderes gibt, ein Referenzinterview. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, jemanden, bei dem diese Person mal gearbeitet hat, nachweislich gearbeitet hat, eine Führungsperson. Und da auch, halte das Gespräch nicht oberflächlich. Wir haben letztens das Gleiche gehabt, wieder mit einer Führungsperson. Da ich aus meinen Fehlern lerne, habe ich das darauf bestanden. Oberflächlich war das Gespräch, ja, die Person ist gut, das macht Spaß, cool, alles Gute. Ich musste sehr, sehr, sehr tief bohren. Und hier mal eine sehr gute Frage. Gehört die Person zu den Top 50% der Leute, die jemals unter dir gearbeitet haben? Ja. Zu den Top 30%? Ja. Zu den Top 20%? Ja. Zu den Top 10%? Ja. Was heißt ja? Nagel die Person drauf fest. Das ist wie Sales. Halt den Finger drauf. Gib der Person aber auch nicht das Gefühl, dass jemand in die Pfanne haut. Bei welchen Dingen hat die Person Optimierungsbedarf? Eine weitere sehr gute Frage, die mir ein Mentor von mir erzählt hat. Stelle folgende Frage. Würdest du gerne für diese Person arbeiten wollen? Wärst du gerne unter dieser Person untergeordnet? Gibt ja auch sehr viel, besonders bei Führungskräften. Das heißt, das durfte ich lernen. Ich bin dankbar für dieses teure Learning, aber diesen Fehler werde ich nicht mehr machen. Dann Learning Nummer 4. Im Sales-Team. Do the boring work. Es lohnt sich. Wieso? Ich habe dir gerade erzählt, dass der Sales-Manager wieder entlassen wurde. Das Peak danach war richtig gut, weil das Sales-Team hat sich richtig als Team gefühlt. Wir haben so die Person wieder entlassen und das Sales-Team war wieder so geil, cool, jetzt können wir wieder richtig Vollgas geben. Wir werden nicht mehr abgebremst von einem, der gar nicht versteht, was wir so richtig machen, dem wir nicht vertrauen, dem wir keine Kompetenz zusprechen, hat wieder Vollgas gegeben. Dann dachte ich, geil, es läuft. Ich kann mich ein bisschen zurückziehen. Flachte das wieder ab. So, warum ist mir das passiert? Die CEO-Persönlichkeit ist eine konträre Persönlichkeit zur Manager-Persönlichkeit. Der CEO mag neue, shiny Dinge probieren. Und mag Ideen konzipieren und diese schnell ausprobieren. Ein Manager ist eher beständig. Er macht repetitive Tasks immer und immer wieder. Und das Leute motiviert halten. Leute motivieren, mit Leuten sprechen, dafür gucken, anderen den Nährboden zu geben, zu glänzen. Dann habe ich die Dinge wieder eingeführt. Ende letzten Jahres habe ich die Dinge dann erst wieder eingeführt. Ich habe wieder 3 Sales-Meetings pro Woche eingeführt mit allen Sales-Leuten. Dann habe ich wöchentliche 1-zu-1-Calls mit allen Sales-Leuten eingeführt. Also wirklich wieder diesen Manager-Schuh angezogen im Sales-Team. Was hat sich herausgestellt bei dem ersten Sales-Meeting, wo wir Call-Reviews machen, wir schauen uns die Calls an und üben, wie sie den Kunden besser beraten können, was sie hätten anders sagen sollen, wo sie falsch beraten haben, habe ich mir einen Call von einem Sales-Mitarbeiter angeschaut. Das war eine Katastrophe. Das habe ich dem auch so im Team gesagt. Ich meinte, ey, das ist eine Katastrophe, das geht nicht. Dann meinte er, ja. Ich meinte, warum hast du das und das und das nicht gemacht? Zum Teil sein Fehler, zum Teil mein Fehler. Ich habe Sales slippen lassen. Und dann bin ich durch die ganzen Termine gegangen, die wir im Quartal davor hatten. Und habe gesagt, ey krass, wenn die Termine so geführt worden sind, dann habe ich 500.000 bis 1 Million Euro verloren. Durch nicht abgeschlossene Termine, durch schlechte Sales Calls. Und da ist mir klar geworden, es ist ein extremer High-Leverage-Task. Wenn du ein CEO bist mit Sales-DNA, das ist eines der Dinge, die du sehr, sehr spät abgibst. Und wenn du sie abgibst, gib sie an Leute ab, die nachweislich Sales gemacht haben, Sales-Leute geführt haben für den Bereich und die Ticketgröße der Tickets, die du hast. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ein anderer Sales kann ganz anders sein. Die spielen ein komplett anderes Spiel. Und du holst ihn rein und sagst, geil, ich spiele unser Spiel. Habe ich den Fehler gemacht? Falsch gelaufen. Muss fast ähnliche Branche sein. Das ist ein Learning im Sales-Team. Fünftes Learning. Who, not how. Der Genuss, Leute einzustellen, die das, was du ihnen gibst, nicht zum ersten Mal machen, ist extrem befriedigend. Warum ist Unternehmertum so schwer? Unternehmertum ist so schwer, weil es am Anfang extrem schwer ist. Es ist wie derjenige, der mit 18 seinen Führerschein hat und eine Versicherung abschließen möchte. Wenn du am Anfang mit 18 einen Führerschein machst, hast du am wenigsten Geld, kannst ein kleines Auto leisten und deine Versicherung, deine Schadensklasse ist am höchsten. Das heißt, du zahlst am meisten für die Versicherung. Und so ähnlich ist es im Unternehmertum. Am Anfang hast du die wenigste Leadership-Erfahrung. Je besser deine Leadership-Erfahrung, desto mehr kannst du Rohdiamanten schleifen und Leute feilen, dass sie wirklich gut werden. Aber du hast auch am wenigsten Geld. Das heißt, du bekommst extrem junge, juniorige oder schlechte Leute, weil du das die einzigen Leute, die du dir leisten kannst. Du könntest eine 3 oder eine 4 auf eine 7 bringen mit sehr viel Leadership-Erfahrung. Aber die hast du in der Regel nicht. Und wozu neigt man am Anfang? Dass man sagt, meine Schuld, meine Anleitungen müssen besser sein, das hätte ich besser machen können, meine Schuld. Dann sagen Leute, ja, ich bin Unternehmer, ich habe jetzt Mitarbeiter, ich muss mich über Mitarbeiter, das ist mir auch passiert am Anfang. It depends. Es ist nicht schwarz oder weiß, es ist ein Grauton. Bestimmte Dinge sind deine Schuld, bestimmte Dinge gehen eindeutig auf die Kappe des Mitarbeitenden. Später bekommst du Erfahrung, um einschätzen zu können, was du jemandem zutrauen kannst und was nicht. Und meine Erfahrung, die ich im letzten Jahr machen durfte, erfahrene Leute kosten zwar mehr, sie kosten aber nie so viel wie doppelt so viel oder dreimal so viel wie eine Durchschnittskraft, aber der Output dieser Leute ist 5 bis 10 Mal so hoch. Und es ist so ein schöner Moment, wenn du weißt, dass du Dinge nicht bis ins letzte Detail briefen musst, dass du nicht jeden Klick erklären musst, dass du nicht für alles einen neuen Prozess, eine neue Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, weil du die Basics auf einmal nicht mehr erklären musst, weil diese Person das kennt. Das Schönste ist, wenn diese Person sogar proaktiv sagt, wir können das so und so machen, das ist so besser, so ist es besser, so ist es besser. Das ist super, super satisfying. So, und das ist ein sehr, sehr großes Learning, dass du, wenn du das Geld hast, wirklich investieren in Leute, von denen das nicht das erste Rodeo ist. Die sagen, das habe ich schon mal gemacht, geil, I got this. Es wird dir sehr viel Peace of Mind geben.